Gesund und happy, der Präventionspodcast. Diese Folge wird unterstützt von AstraZeneca und MSD Sharp & Dohme.
Hallo zusammen, heute haben wir es ganz schön schwer, denn anlässlich des Welteierstockkrebstages im Monat Mai möchten wir über Eierstockkrebs aufklären und so zur Prävention beitragen, damit einfach diese Erkrankung verhindert oder wenigstens so frühzeitig wie möglich erkannt wird. Aber das ist diesmal eine ziemliche Herausforderung mit der Prävention, Michi.
Denn auch wenn Eierstockkrebs die häufigste tödliche gynäkologische Krebsart ist, unter anderem eben auch, weil dieser Krebs meist sehr spät, also schon sehr fortgeschritten erkannt wird, so gibt es meines Wissens nach kein klassisches Vorsorgeprogramm dafür. Aber darüber sprechen wir gleich mit unserem Gast, nämlich Frau Kirsten Hahn vom Vorstand des Vereins Gynäkologische Krebserkrankungen in Deutschland e.V. Frau Hahn, Sie sind seit über 20 Jahren in der Selbsthilfe generell engagiert für Aufklärung und Hilfe rund um den Eierstockkrebs, sind Sie seit 7 Jahren im Einsatz und vor allem, Sie sind auch selbst Betroffene. Herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
Ganz kurz vielleicht auch, Michi, du hast es ja gerade vorhin angesprochen, es gibt kein klassisches Vorsorgeprogramm dafür. Es bieten zwar viele Frauenärztinnen und Frauenärzte einen Vaginalultraschall an, als IGL-Leistung sozusagen, also eine Leistung, die Patientinnen selbst bezahlen müssen. Und das hat kürzlich hohe Wellen geschlagen, weil nämlich ein Politiker gesagt hat, der Ultraschall ist absolut sinnlos. Es gibt da auch eine Studie dazu, die also gesagt hat, der Ultraschall zur Vorsorge ist nicht nützlich. Auf der anderen Seite, Frau Hahn, Sie sagen, wir möchten aber die Patientinnen doch so kompetent machen, damit sie selber wissen, ob sie entscheiden, ob sich jetzt für diesen Ultraschall als Vorsorgeleistung entscheiden oder nicht. Und dass die Ärzte da besser aufklären sollten. Was man sagen muss, ist, dieser Eierstock-Ultraschall, dieser Vaginal-Ultraschall, der kann tatsächlich zum Beispiel die eine oder andere Zyste entdecken oder auch Bauchwasser. Aber das müssen jetzt nicht unbedingt Hinweise auf Eierstockkrebs sein. Und wenn da alles gut läuft, dann wiegt sich eine Frau vielleicht in falscher Sicherheit. Das wollten wir unbedingt ansprechen. Aber wie gesagt, die Patientenverbände wünschen sich schon, dass er gemacht werden kann, wenn das gewünscht ist, aber eben nur, wenn die Ärzte darüber aufklären. So, das musste ich jetzt einfach mal in Sachen Prävention noch kurz erklären. Und ja, bevor wir jetzt in die Themen Früherkennung und Prävention einsteigen und schauen, was hier möglich ist, vielleicht noch kurz ein paar Worte zu dieser Erkrankung Eierstockkrebs oder Ovarialkarzinom, wie es in der Fachsprache heißt. Laut Robert-Koch-Institut erkranken zwischen 7.000 und 7.800 Frauen jährlich im Laufe ihres Lebens an Eierstockkrebs. Damit ist das der zweithäufigste bösartige gynäkologische Tumor. Beim Eierstockkrebs, ganz vereinfacht gesagt, verändert sich das Gewebe von einem oder beiden Eierstöcken bösartig. Dieses böse Gewebe breitet sich dann aus. Und weil wir im Eierstock verschiedene Zellen und Gewebe finden, aus denen sich so ein Ovarialkarzinom entwickeln kann, gibt es eben auch verschiedene Arten von Eierstockkrebs, ne?
Genau. Rund 90% der bösartigen Eierstocktumoren sind sogenannte epitheliale Tumoren, die man auch als Ovarialkarzinome bezeichnet. Sie entstehen im obersten Deckgewebe des Eierstocks oder des Eileiters, eben dem Epithel. Und davon gibt es normal einige Untergruppen. Wesentlich seltener als die Ovarialkarzinome sind die Keimstrangstromtumoren. Die gehen aus von der Stützgewebe im Mark des Eierstocks. Und genau diese Tumoren betreffen meist Frauen in den Wechseljahren. Und hier bekommen wir schon den ersten Hinweis zur Früherkennung. Richtig, Frau Hahn?
Ja, wie eingangs schon gesagt wurde, gibt es bis heute leider keine Früherkennungsmethode für das Erkennen von Eierstockkrebs, die die Krankenkasse bezahlt. Es fehlt leider an einem wissenschaftlich basierten Test, der das Ovarialkarzinom genau erkennen kann.
Frau Hahn, vielleicht können Sie ja mal aus eigener Erfahrung als Betroffene berichten. Sie sind, ich darf das sagen, 2015, also vor 9 Jahren, das erste Mal erkrankt, 2018 leider erneut. Wie war das denn bei Ihnen? Also wie hat man den Eierstockkrebs entdeckt? Hatten Sie denn Symptome? Weil wie kann man den denn dann erkennen? Das scheint ja sehr schwierig zu sein.
Ja, vor 9 Jahren war ich 49 Jahre, also ich stand kurz vor den Wechseljahren und hatte eine extrem schmerzhafte Regelblutung. Und im Vorfeld hatte ich die Symptome wie Blähungen, Verstopfung, häufiger Harndrang und ich war sehr, sehr erschöpft. Das habe ich aber alles auf die Symptomatik der beginnenden Wechseljahre geschoben, ne? Zum Glück war mein Gynäkologe in Urlaub. Ich musste zur Vertretungsärztin und die hat sofort erkannt, dass das hier über das normale Maß hinausgeht und hat mich an eine sofort zugängliche Sprechstunde eines Spezialisten für Endometriose geschickt. Das heißt, ich konnte direkt am nächsten Tag in eine Sprechstunde gehen. Das war schon mal sehr, sehr gut für mich. Dort wurde mir dann eine Gebärmutterentfernung empfohlen und nachdem die Gebärmutter entfernt worden war, erhielt ich dann, also ich bin freitags entlassen worden und montags bekam ich einen Anruf und erhielt die Diagnose Borderline-Tumor telefonisch.
Was ist denn ein Borderline-Tumor?
Ja, das ist, wenn Krebs nicht Krebs ist. Ein Borderline-Tumor ist eine spezielle Erkrankung am Eierstock. Der Begriff Borderline übersetzt Grenze, zeigt die etwas schwierige Einordnung der Tumoren.
Ah ja.
Zum einen handelt es sich um die typischen Veränderungen von Zellen bei Krebs, aber auf der anderen Seite fehlt das aggressive Wachstum und die Schädigung des betreffenden Organs, eben hier des Eierstocks oder der Eileiter. Daher werden die Borderline-Tumoren auch als eigene Tumorart geführt und benannt, zwischen gutartigen und bösartigen.
Wie ging es denn dann weiter, als Sie den Anruf bekommen haben und den Hinweis zur Diagnose Borderline-Tumor?
Ja, ich bekam dann die lapidare Empfehlung, ja, sicherheitshalber würden wir Ihnen jetzt noch die Eierstöcke entfernen wollen. Ne? Und ich habe aber dann das gemacht, ja, was immer empfohlen wird, nicht zu tun. Ich habe mich direkt ins Internet informiert, habe Leitlinien zum Glück dazu gefunden, ich habe Chats gelesen. In diesen Chats wurde von der Zweitmeinungsmöglichkeit gesprochen, habe mir dann eine Klinik rausgesucht mit den höchsten Fallzahlen in meinem Bundesland und dann Termin vereinbart. Den habe ich auch zügig bekommen, zum Glück. Und dann hatte ich in den Leitlinien gelesen, dass es beim Borderline-Tumor gut wäre, wenn das Material, das entnommen worden ist, nochmal zweitbegutachtet wird. Und das habe ich dann in dem Termin angesprochen und dem Wunsch wurde sofort entsprochen. Und dann habe ich mich entschieden, okay, in dieser Klinik lasse ich mich operieren.
Aha. Ich
Silvia?
wollte nur kurz fragen mit den Leitlinien. Können Sie es kurz vielleicht für die, die nicht so richtig was damit anfangen können, mal kurz einordnen?
Ja, in Deutschland ist es so, dass es ein Leitlinienprogramm Onkologie der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen Fachgesellschaften, der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebshilfe gibt. In diesen Leitlinien werden regelmäßig die Standards aktualisiert, die für die beste Behandlung einer bösartigen Erkrankung dienen. Das heißt, da haben wir Empfehlungen aufgrund von wissenschaftlichen Untersuchungen und langen Beobachtungsphasen in der Praxis. Und diese Leitlinien beschreiben eben diese bestmöglichen Behandlungsmöglichkeiten. Es gibt verschiedene Stufen der Leitlinie und für den Eierstockkrebs gibt es eine S3-Leitlinie, also eine Leitlinie mit der höchsten Empfehlung.
Was gibt es denn noch für Symptome bei den Frauen, hellhörig werden sollten, was eventuell auf ja, diese Diagnose dann hinführen könnte?
Ja, das sind eben diese Symptome, die ähnlich wie die Wechseljahrsbeschwerden sind, ne? Manche Frauen haben eine Zunahme des Bauchumfangs, einen aufgeblähten Bauch, ein verändertes Stuhl- und Harnverhalten, weniger Appetit, Luftnot, Schmerzen im unteren Rücken, Schmerzen im Unterleib oder im Bauchraum, Schmerzen beim Sex oder eben auffällige Unregelmäßigkeiten bei der Monatsblutung.
Frau Hahn, kommen wir noch mal kurz zu Ihrer Geschichte zurück. Sie haben, da habe ich es jetzt mit den Leitlinien vorhin rausgebracht. Sie wollten ja auch, dass eben das Material, das Ihnen bei Ihrem ersten Eingriff entnommen wurde, noch mal untersucht wird. Und warum war Ihnen das denn so wichtig?
Ja, ich wollte ganz genau wissen, womit habe ich es denn zu tun, ne? Denn ich wusste, oh, Borderline-Tumor, mein Leben lang werden mich meine Nerven dann daran hindern, das entspannt zu sehen. Und irgendwie hat mir mein Gefühl gesagt, ja, ich habe ja durch die Recherche erfahren, besser ist, man guckt ganz genau hin. Und durch die Recherche habe ich auch erfahren, dass die Einstufung eines Borderline-Tumors in Abgrenzung zum Eierstockkrebs sehr, sehr schwierig ist für den Pathologen. Und ich wollte definitiv Klarheit haben. Ist es wirklich nur ein Borderline, um das Thema eben entsprechend auch abschließen zu können?
Und diese Klarheit haben Sie dann bekommen durch die pathologische Untersuchung in Anführungszeichen
Genau.
und haben sich dann wahrscheinlich eben für die Operation entschieden.
Also ich hatte keine Wahlmöglichkeit,
Ja,
ne? Denn
genau.
es war so, das Material, das ist sehr schwierig, eine andere, also das Material überhaupt zu bekommen, anzufordern, zweit begutachten zu lassen. Und ich hatte ja den Operationstermin für die Entfernung der Eierstöcke schon gemacht. Und an diesem Tag habe ich dann erfahren, dass ich Eierstockkrebs habe. Also einen Tag vor der Operation. Und in diesem Moment war mir klar, okay, mir steht eine sehr, sehr große und schwierige Operation bevor.
Jetzt hatten Sie ja auch noch vorhin erwähnt, dass Sie sich in Ihrem Bundesland eben eine Klinik gesucht haben mit hohen Fallzahlen. Da ist es schon wichtig, ne, dass man sich ein zertifiziertes Zentrum sucht, also damit wirklich alles korrekt untersucht wird, weil ich glaube, da braucht es, das höre ich jetzt bei Ihnen raus, auch bei den Ärzten schon wirklich sehr viel Erfahrung. Also das kann auch nicht jeder.
Ja, dadurch, dass wir zum Glück nur wenige Fallzahlen haben beim Eierstockkrebs, ist es eben so, dass nicht viele Leute das täglich operieren, ne? Und wir wissen halt, dass die hohe Operationsexpertise durch hohe Operationszahlen, ne, sich verbessert. Und das ist das A und O bei der Behandlung von Eierstockkrebs.
Wenn eine Frau die Symptome, die Sie vorhin angesprochen haben, bemerkt, wie geht es dann weiter? Welche Fragen sollte eine Frau ihrem Arzt stellen, wenn sie mit Beschwerden Hilfe sucht? Was empfehlen Sie aus Sicht der Selbsthilfe hier in diesem Moment?
Ja, also wir hören ja in den Selbsthilfegruppen ganz viele Erfahrungsberichte von ganz, ganz vielen Frauen. Und es ist fast immer so, dass die Diagnose Eierstockkrebs nicht sofort diagnostiziert, also festgestellt wird, sondern dass es umständlich und auf vielen Umwegen erfolgt, dass der Arzt einen Anhaltspunkt erhält, es könnte auch vielleicht ein Eierstockkrebs sein, ne? Daher wäre es gut, wenn jede Frau ganz konkret sich beobachtet und dies auch dem Arzt mitteilt, was sich verändert hat. Und auf der anderen Seite wäre es eben gut, wenn der Arzt auch diese Frage stellt, was hat sich genau verändert oder hat sich etwas verändert, ne? Und nicht bei dem einen Besuch zu sagen, ich habe hier Probleme mit Wasserlassen und erst beim nächsten Besuch zu sagen, ich habe hier aber auch noch diese Probleme, sondern immer gut konkret dem Arzt sagen, hier hat sich das und das verändert.
Ärzte sind jetzt, muss man auch sagen, keine Gedankenleser, deswegen ist es wirklich ganz wichtig. Und was ist denn dann so die übliche Untersuchung, die gemacht wird?
Also der Gynäkologe oder die Gynäkologin wird natürlich eine gynäkologische Untersuchung mit einer Tastuntersuchung machen. Wünschenswert wäre auch eine rektale Untersuchung, weil man kann dadurch die Festigkeit des Gewebes eben feststellen. Und es wäre dann gut, wenn der vaginale Ultraschall und der Bauchultraschall durchgeführt wird, weil dann könnte man eventuell erste Hinweise auf Bauchwasser feststellen oder ob sich eben Zysten gebildet haben.
Und da warten Ärzte manchmal ganz gerne noch ein bisschen ab, ne?
Ja, das kann ja auch durchaus sein, dass es harmlose Zysten im Rahmen des Zyklus sind, die dann sich hormonell auch wieder von ganz alleine erledigen. Das ist ja manchmal nicht schlecht zu warten, aber ne, dann sollte der Arzt auch so fair sein und sagen, okay, ich gucke es mir in 6 Wochen noch mal an.
Ganz, ganz kurz zum Abschluss von diesem Punkt vielleicht. Der Arzt, der beurteilt dann quasi so, wenn er alles vorliegen hat, ob man eventuell noch einen Tumormarker oder Entzündungswerte über eine Blutuntersuchung machen sollte. Und wenn ja, dann gibt es ja noch die Möglichkeit von Bildgebung, CT, MRT. Und was ist denn, wenn man da nicht viel weiterkommt oder wenn man das Gefühl hat, der Arzt sagt, das passt schon alles?
Ja, wenn Unsicherheiten bestehen bleiben, empfehle ich immer, noch einen anderen Arzt hinzuzuziehen oder den Arzt zu wechseln. Ja, wir können ja dann zum Hausarzt gehen, dem das nochmal schildern. Die haben in der Regel auch ein gutes Ohr und Gespür dafür, was hat sich verändert, weil sie eine Patientin ja öfter sehen als Hausarzt, als der Gynäkologe, dem, ne, wo eine Frau vielleicht nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr hingeht.
Frau Hahn, angenommen, eine Frau erhält den Verdacht oder die Diagnose Eierstockkrebs bestätigt. Wie geht es dann weiter? Wie wichtig ist die Wahl eines Kompetenzzentrums? Sie haben es ja vorhin natürlich auch schon von der Klinik her mit den Fallzahlen erzählt, aber wir gehen jetzt noch mal eine Stufe weiter im Prinzip, was danach dann eventuell auch notwendig ist. Wie findet man ein zertifiziertes Zentrum zum Beispiel?
Also wenn die Diagnosestellung bisher nur über die, über die Untersuchung, über die Bildgebung erfolgt ist, dann kann man eigentlich noch nicht genau feststellen, ist es Eierstockkrebs oder ist es etwas anderes, ne? Erst durch eine Operation kann der Pathologe das Material bewerten und feststellen, es handelt sich hier um Eierstockkrebs. Wichtig ist, dass keine Bauchspiegelung durch zur Diagnosesicherung gemacht wird, ne?
Das ist ja
Denn
ein
eine
spannender
Bauch.
Punkt.
Bitte?
Warum? Weil so eine Bauchspiegelung hätte ich jetzt gedacht, in der Vorinformation, das ist doch eigentlich auch nochmal ein ganz wichtiger Weg, um zu gucken, was da los ist.
Ja, genau. Erstmal hört sich der Vorschlag ja ganz schlüssig an, wenn der Behandler sagt, wir schauen erstmal in den Bauch, da keine Bildgebung genau anzeigen kann, was eigentlich im Bauch los ist, ne? Und mit der Bauchspiegelung wissen wir das genau. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir nicht in einem zertifizierten Zentrum sind und der Bauchspiegler rechnet nicht damit, dass es sich um Krebszellen handelt, dann ist er nicht auf diesen Fall vorbereitet. Das heißt, er entnimmt einfach Material ohne einen Bergebeutel zum Beispiel, ne? Und mit dem Herausziehen des Untersuchungsbesteckes durch die kleinen Einschnitte, die man im Bauchraum hat, können eben Tumorzellen verschleppt werden, die später dann Metastasen bilden können. Und deswegen empfehlen wir immer, wenn Bauchspiegelung, dann überhaupt nur wirklich in einem zertifizierten Zentrum, die eben auf so einen Fall auch speziell vorbereitet sind.
Verstehe. Ein ganz, ganz wertvoller Hinweis, ja.
Ja, genau. Also ich wollte jetzt, ich war es so, also vertieft im Prinzip, weil ich das Thema Bauchspiegelung für mich selber noch nicht so gehört hatte und fand diesen Hinweis so wichtig, in Anführungszeichen, weil ich mir das jetzt eben gerade einfach so bildlich vorgestellt habe. So, Entschuldigung, deswegen war ich ganz kurz mal so ein bisschen in Gedanken. Ja gut, bleiben wir trotzdem nochmal bei dem Kompetenzzentrum. Wie kann man sich so ein Kompetenzzentrum vorstellen? Also ich habe da jetzt gar keine Vorstellung für mich selber, was da jetzt eigentlich passiert oder wie das dann da abgeht oder vor sich geht. Vielleicht erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen.
Ja, also es gibt ja zertifizierte Zentren nach OncoCert und DKG. Ne? Da wissen wir schon mal, dass man in Deutschland gut beraten ist, in ein zertifiziertes Zentrum bei einer bösartigen Erkrankung aufzusuchen und sich dort behandeln zu lassen. Jetzt ist es aber so, dass das Eierstockkrebsgeschehen ja nicht so häufig vorkommt und dass es eine besondere gynäkologische Erkrankung ist. Und das heißt, wir haben in Deutschland nicht so viele Behandler, die sich auf Eierstockkrebs spezialisiert haben, aber wir haben sehr gute Behandler in Deutschland. Deswegen ist es gut, wenn man sich an dieses Kompetenzzentrum oder Exzellenzzentrum wendet. Und wir erkennen ein Exzellenz- oder Kompetenzzentrum für Eierstockkrebs eben daran, dass dort Experten sitzen, die neben hohen Fallzahlen zur Operation eben auch in einer Arbeitsgemeinschaft, zum Beispiel der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie oder der NOGO mitarbeiten und dass sie medikamentöse Studien durchführen. Dann
Was
bin
ist
ich mir als
denn die
Patientin
Nogo?
sicher.
Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Was ist denn die Nogo?
Die NOGO ist die Nordosteuropäische Ge Gesellschaft für Gynäkologische Onkologie.
Verstehe. Alles, alles gut. Wollte es nur kurz geklärt haben. Jetzt habe ich Sie rausgebracht. Entschuldigung, Frau Hahn. Wir sind im Kompetenzzentrum, wie es der Michi schon angesprochen hat. Gehen wir davon aus, ich finde eines, wo ich sage, prima, aber vielleicht nicht in meiner Ecke. Lohnt sich aus Ihrer Sicht dann auch vielleicht ein weiterer Weg?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall, denn es ist einfach so, ich entscheide mich für mein Leben und die bestmögliche Behandlung. Und was sind schon 7 bis 10 Tage Krankenhausaufenthalt, wenn ich danach meine Behandlung vor Ort weiterführen kann? Also die 7 bis 10 Tage Krankenhausaufenthalt sollten mich nicht daran hindern, etwas weiter zu fahren. Wir fliegen in den Urlaub ganz weit, also sollte es uns das für unsere Gesundheit auch wert sein.
Und ganz wichtig ist ja auch, Michi, wir hatten das auch mit einem unserer früheren Gäste besprochen, mit dem Professor Wiskemann bei Medikament Bewegung, dass man quasi schon vor einer Operation eben auch sich durch Bewegung stärkt, dass man Sport macht, das nennt man Prähabilitation, dass man nach der Operation schneller fit ist. Also gerne auch da mal reinhören in diese Folge, empfiehlt sich auf jeden Fall.
Können Sie Patientinnen Tipps geben, falls sie beispielsweise vor einer Operation stehen? Ein Tipp haben wir gerade schon gehört, das ist der Sport eventuell, die Bewegung vorneweg. Gut, wenn es natürlich kurzfristig ist, dann kann man das nicht mehr so schnell nachholen, ist klar. Aber präventiv ist es natürlich vielleicht ein Thema, aber es gibt mit Sicherheit vielleicht noch andere Tipps von Ihnen, Frau Hahn.
Ja, also wichtig wäre mir nochmal zu sagen, dass wir das Recht auf Zweitmeinung haben. Ne? Es ist immer gut, wenn ich örtlich in meinem Krankenhaus ja, Diagnose gesichert bin, dann nochmal eine Zweitmeinung in einem Kompetenzzentrum einzuholen. Und Zweitmeinung heißt nicht, sprechen Sie mal mit meinem Oberarzt, ne? Sondern wenden Sie sich wirklich an die Experten, und wenn man dort anruft und sagt, ich bin noch nicht operiert und ich brauche unbedingt eine Zweitmeinung, bekommt man auch ganz schnell einen Termin.
Also das darf man sich durchaus trauen. Jetzt gehen wir mal davon aus, es läuft alles gut, so bei der Operations- und Behandlungsphase. Dann hoffen wir ja, dass die Patientin gesund ist, das Thema abschließen kann. Aber Frau Hahn, wir haben es an Ihrem Beispiel ja auch gesehen. So 3 bis 5 Jahre nach der Erstbehandlung beim Eierstockkrebs gibt es eine relativ hohe Rezidivrate. Das heißt, der Krebs kann wiederkommen. Aber man sieht ja an Ihnen, toi, 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 dass das jetzt keine Katastrophe sein muss, sondern dass es danach durchaus gut weitergehen kann, ne?
Ja, das ist mir ganz besonders wichtig zu sagen, dass heute der Eierstockkrebs gut handelbar ist. Wir müssen nicht mehr daran sterben, wenn alles optimal läuft. Wir haben gute neue Therapien mit den PARP-Inhibitoren. Wir haben gute Operateure. Und wenn ich wieder erkranke, ist es immer ratsam, an ein Zentrum zu gehen, die Studien durchführen. Weil im Rahmen dieser Studien werden wir bestmöglich betreut und überwacht.
Vielleicht noch ganz wichtig, welche Rolle spielen die Angehörigen? Was können Sie tun?
Ja, die Krux der Angehörigen ist eben, sie sind nicht erkrankt, aber betroffen. Ne? Und Angehörige tun gut daran, für sich selber gut zu sorgen in so einer Situation. Angehörigen sollten auch das Gespräch mit Psychoonkologen suchen. Sie sollten in die Krebsberatungsstelle gehen oder sie sollten sich an die Angehörigengruppe der Selbsthilfe wenden. Denn das kann eine große Entlastung sein. Und wir als Betroffene wünschen uns ja auch einen Angehörigen, der gut bei uns sein kann. Und das kann er eben nur, wenn er auch für sich gut sorgt.
Ich fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Also Eierstockkrebs, das haben wir schon gemerkt, ist ein sehr komplexes Thema. Es kann auch mal jüngere Frauen treffen, leider, da ist niemand sicher. Aber grundsätzlich ist es doch eine Erkrankung, die im Prinzip mit zunehmendem Alter zunimmt. Und gefährlich ist dann eben auch, dass er eben übersehen wird, weil die Symptome eigentlich denen der Wechseljahre extrem ähnlich sind. Also das macht es für Ärzte und Betroffene nicht einfacher. Deswegen unbedingt dem Arzt wirklich auch alles sagen. Und Michi, jetzt haben wir ein anderes Thema, das jetzt auch nicht direkt Prävention ist, aber das schon auch das Thema Eierstockkrebs mit Sicherheit betrifft. Du hast da ja auch mal so ein bisschen in den, ich sage jetzt mal, in den bunten Blättern im Laufe der Jahre geblättert und da auch mal ein bisschen was entdeckt. Da haben wir im Vorfeld drüber gesprochen, ne?
Ja, also ich meine, wie du schon gesagt hast, oder wie ihr, wenn ihr mir zuhört, alle miteinander schon, bin ich natürlich als Mann etwas unbedarft, das gebe ich schon ganz offen zu. Aber ich habe natürlich von Prominenten, wie du gerade schon angesprochen hast, Silvia, wie zum Beispiel Angelina Jolie gelesen, die ein spezielles Gen in sich tragen, das Brust- und Eierstockkrebs begünstigt, die BRCA-Mutationen. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es dafür einen Test, den sogenannten BRCA-Test. Den können sowohl bereits Betroffene durchführen, auch um möglich bessere Therapiemöglichkeiten zu erkennen, aber auch Gesunde, wenn sie zum Beispiel Krankheitsfälle in der Familie haben. Ja, wer bezahlt dieses in der Regel von den Kassen, wenn die medizinische Notwendigkeit gegeben ist? Das ist also auf jeden Fall möglich.
Und wir haben es ja jetzt gehört bei Angelina Jolie zum Beispiel, das haben wir ja alle damals mitbekommen, gab es ja dann Operationen. Sie hat ja Gebärmutter, Brust, sich alles dann gleich entfernen lassen. Ob das jetzt immer so sein muss, da wurde damals viel diskutiert. Also das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Es gibt aber auch für Eierstockkrebs einen Test, die sogenannte HRD-Testung. Dieses HRD, das steht für homologe Rekombinationsdefizienz. Und dieser HRD-Test, der fällt jetzt zwar nicht in den Bereich Prävention, kann aber extrem wichtig sein für eine zielgerichtete Therapie, weil vereinfacht gesagt findet dieser Test sozusagen Fehler im Tumor. Und wenn man diese Fehler kennt, dann hat man damit natürlich auch Wege, wie man eben so einen fortgeschrittenen Eierstockkrebs vielleicht sogar ganz gut behandeln kann.
Ja, und da stellt sich die Frage, wie funktioniert denn das? Was heißt denn das genau?
Also bei Eierstockkrebspatientinnen, da hat man eben bestimmte Schwachstellen, also diese Defekte, diese Defizienz entdeckt. Und diese Defekte, die sorgen dafür, dass die Fehler in unserer Erbsubstanz, in der DNA, nicht richtig repariert werden können. Und wenn du jetzt so einen Defekt hast, dann, also du jetzt nicht als Mann, aber als Frau, dann erhöht das einfach das Risiko, dass es zu einer Entartung der Zelle kommt und die sich dann zu einer Krebszelle entwickelt. Bei gesunden Zellen, da werden so DNA-Schäden ganz schnell wieder repariert. Aber Zellen, die eben so eine HRD, so eine homologe Rekombinationsdefizienz haben, da klappt die Reparatur dieser schwerwiegenden DNA-Schäden einfach nicht mehr, dann häuft sich das und tja, dann haben wir den Salat, ne?
Und da stellt sich die Frage, wer sollte sich auf eine HRD testen lassen und wie läuft eine solche Diagnostik eigentlich ab?
Also ich glaube, nach dem, was ich gelesen habe, das lohnt sich, weil nämlich jede zweite Frau mit Eierstockkrebs eine HRD aufweist. Und dadurch, dass dieser Nachweis dann eben auch für die Auswahl der Therapie ganz wichtig ist, wird dem Betroffenen geraten, den behandelten Arzt oder die Ärztin auf so eine HRD-Testung anzusprechen. Ob der Test jetzt dann letztlich wirklich in Frage kommt, das kann natürlich dann gemeinsam entschieden werden, muss gemeinsam entschieden werden, hängt auch von der bisherigen Behandlung ab, den genauen Eigenschaften der Erkrankung. Aber ich glaube, da fragen wir doch vielleicht auch nochmal die Frau Hahn. Haben Sie denn Erfahrungen mit diesem HRD-Test gemacht?
Also als ich damals erkrankt bin vor 9 Jahren und auch vor 6 Jahren gab es noch keinen HRD-Test. Ne?
Ah, okay.
Ja, Silvia, und wer macht denn diesen Test?
Machen die behandelten Ärzte? Da ist auch kein erneuter Eingriff nötig, weil die Krebszellen untersucht werden, die aus dem Tumor stammen, der während der OP entfernt wurde. Das dauert dann so 2, 3 Wochen, dann haben wir ein Ergebnis. Und genau eben diese Bedeutung, das nennt man Biomarker, wie eben der HRD, aber auch weitere Fortschritte in der Therapie, die eröffnen, wir haben es ja vorhin auch von der Frau Hahn schon gehört, den Patientinnen mit Eierstockkrebs einfach ganz viele neue Perspektiven. Da gibt es viele innovative Ansätze. Die HRD-Testung ist eine davon.
Ja, und wo kann man sich denn genau über das Thema HRD informieren, Silvia?
Da gibt es eine Webseite, die heißt www.wegweiser-eierstockkrebs.de, wird unterstützt von AstraZeneca und MSD Sharp und Dome. Und da gibt es ganz gut verständliche Erklärvideos auch zu diesen Testungen und auch eine eigene Rubrik dazu, wo dann nochmal dieser Zusammenhang zwischen Krebs und DNA-Veränderungen und eben auch die Auswirkungen, die das auf Therapie oder Diagnostik hat, gut erklärt werden. Also das versteht jeder Laie auch. Ich finde, es ist sehr, sehr gut gemacht.
Ich würde gerne
Ja,
nochmal
ja,
auf das Thema HRD-Testung eingehen. Und zwar ist es so, dass es heute in der Erstlinie Kassenleistung ist, dieser Test. Und ist man in einem guten Zentrum, dann erfolgt die Testung quasi automatisch neben der Gentestung, der sogenannten Panel-Testung zum BRCA.
Ah, das ist mal ein ganz wichtiger Hinweis. Das heißt, Sie haben gesagt, wenn es ein gutes Zentrum ist, wir wissen ja alle aus eigener Erfahrung, Ärzte denken auch nicht immer an alles, man kann es aber vorher auf jeden Fall mal ansprechen.
Genau, und diese Testung ist extrem wichtig bei der Ersterkrankung, weil es Folgen für die Erhaltungstherapie hat, ne? Eben für den Einsatz von neuen Medikamentengruppen, die heute Kassenleistung sind.
Okay. Frau Harden, wir sagen dickes, dickes Dankeschön, dass Sie uns zur Verfügung standen heute. Es war ein sehr informatives Gespräch und ich glaube auch ein sehr, sehr wichtiges Gespräch. Und wir hoffen, dass wir einfach die eine oder andere Information weitergeben können, um zu helfen. Und freuen uns natürlich, wenn Sie das auch weitergeben. Ich meine, es ist ja eine Win-Win-Situation, wie man heutzutage so schön sagt, dass alle Beteiligten in Anführungszeichen dann eben gut informiert sind. Und ja, wir wünschen viel Erfolg weiterhin mit Ihrer Selbsthilfegruppe. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Sie da eben auch in der Zukunft weiterhelfen können mit Ihren Erfahrungen und natürlich auch mit Ihren Menschen, die an Ihrer Seite stehen und das ganze Thema mit unterstützen.
Ja, die Selbsthilfe ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich, auch für mich als Betroffene, weil durch diese große Vernetzung deutschlandweit erfahren wir quasi schon vor Veröffentlichung der Leitlinien, wie uns besser geholfen werden kann. Ich möchte nur das Stichwort Off-Label-Use hier noch einbringen. Das heißt, wenn Medikamentengruppen zum Einsatz kommen, zu einem Zeitpunkt, der Erkrankung, wo man vielleicht auf den ersten Blick nicht hinschaut. Das heißt, wir erfahren ganz früh in den Gruppen, hier gibt es vielleicht einen neuen Weg und können das weiter kommunizieren. Das heißt, Betroffene können dann den Arzt auch genau danach fragen, bevor es sich in der Leitlinie niedergeschrieben wiederfindet. Das ist
Also
mir nochmal
offenlegen.
ganz wichtig.
Frau Hahn, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ich würde gerne nur noch mal kurz auf den Begriff Off-Label-Use eingehen. Im Endeffekt bedeutet das nichts anderes, als dass es Medikamente für eine Erkrankung gibt, wo man aber festgestellt hat, oft passiert das zufällig, dass die auch bei einer anderen Erkrankung helfen könnten, aber dafür eben noch nicht zugelassen sind.
Genau, weil es gibt dann zum Beispiel beim Low Grade ist es so, da haben wir eine ganz kleine Patientengruppe. Das heißt, wir können gar keine, also die Ärzte können keine Studie auflegen, weil zu wenig Patientinnen da sind. Aber wir wissen, dass zum Beispiel der Wirkstoff Trametinib da gut wirkt. Das heißt, ein guter Arzt wird sich dafür einsetzen, dass eine Frau dann dieses Medikament erhält, indem er eben einen Antrag bei der Krankenkasse stellt. Hier, wir sehen hier die Aussicht auf Erfolg und möchten gerne, dass die Frau dieses Medikament verordnet und bezahlt bekommt.
Also Mitgliedschaft in einer Selbsthilfegruppe zum Beispiel lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es ja dann auch Ärzte in den Beiräten und vieles mehr. Und man ist eben auch nicht alleine. Und wie Sie gerade gesagt haben, man ist manchmal sogar den Leitlinien ein Stück voraus.
Genau.
Frau Hahn, nochmal dickes Dankeschön und weiterhin alles Gute. Auch wenn es heute ein bisschen ein härteres Thema in Anführungszeichen war, ein etwas tiefergehendes, aber das ist auch sehr wichtig. Trotzdem unser ernst und lieb gemeinter Hinweis, bleiben Sie gesund.
Und happy.
Das war Gesund und Happy, der Präventionspodcast mit freundlicher Unterstützung von AstraZeneca und MSD Sharp & Dohme.